Radio Sai, Deutschland.
Herzlich willkommen bei unserer heutigen Sendung. Manchmal muss ich schmunzeln, wenn ich einem Interviewpartner gegenüber sitze, denn ich kann inzwischen ganz gut erahnen, in welchem Jahr der oder diejenige ein Interview bei Saibaba hatte, wenn ich nämlich auf seine Hände bzw. auf den Ring schaue. Bei Horst Debelius schätze ich mal so, es war vor ca. 20 Jahren. Schauen wir mal, ob ich damit in etwa richtig liege. Wir legen diese Stunde Bhagavan Sri Satya Sai Baba in Demut zu Füßen. Lieber Horst, wenn ich so deinen Ring anschaue, dann denke ich, dass du Swami mindestens 20 Jahre lang kennst.
Ja.
Und kannst du dich noch daran erinnern, wann es das allererste Mal war?
Ja, da kann ich mich noch genau erinnern, weil ein Freund mir 1988 das erste Mal von Sai Baba erzählte. Der kam von Hamburg zurück nach Berlin und überraschte mich mit der Aussage, er führe jetzt nach Indien zu einem heiligen Mann. Den könne man nicht einfach so erreichen, nur wenn er das wolle. Und selbst wenn ich ihm einen Brief schreiben würde, dann würde dieser Brief ihn nur erreichen, wenn dieser heilige Mann das wolle. Das kam mir total abstrus vor und ich dachte, der spinnt. Und habe dann noch eingewandt, naja, wenn ich doch die Postadresse habe, dann weiß ich doch, wo ich hinfahren muss. Ja. Und das war das erste Mal, dass ich mit dem Namen von Sai Baba in Kontakt kam. Und es würde dann noch 2 Jahre dauern, bis ich selbst dann zu ihm persönlich hinfahren würde. Und das war dann im Herbst 1990.
Das heißt, ich hatte es doch irgendwie neugierig gemacht, dieser Mann ohne Adresse?
Ja, es hat mich dann nicht mehr losgelassen. Ich bin 88 sehr oft nach England gefahren und zu diesem Zeitpunkt habe ich mich sehr so auch für die Musik interessiert. Und es gab da so das Motto Summer of Love und eine neue Musikrichtung, House Music genannt, wurde in den Clubs gespielt. Und siehe da, da ging es eben auch sehr um spirituelle Texte. Und wie eine Blume sich langsam öffnete, hatte ich den Eindruck, dass sich etwas in mir seit 88 begann zu öffnen. Und 89 fuhr der Freund wieder nach Indien und da hatte ich das erste Mal den Impuls, ach, ich habe 14 Tage Herbstferien, ich begleite ihn. Aber irgendwie kam es nicht zustande. Dann begann, ich sagte ja bereits, so die zarte Öffnung in mir. Ich war ja auch immer auf der Suche nach der wahren Liebe. Auch als Kind hatte ich immer diese Fragen. Was ist Liebe? Wie empfinde ich diese Liebe? Wie bekomme ich diese Liebe? Aber so richtig empfunden hatte ich es nicht und auch nicht gespürt. Und erst durch diese Musik, da ist so ein Gefühl in mir erwacht, was man als Liebe beschreiben kann. Und seit 1990 bekam ich dann auch immer mehr Informationen über Sai Baba. Ich bekam Bücher über ihn, aber der Weg führte mich erstmal zu Haider Kai Baba.
Zu wem?
Zu Haidakai Baba, Babaji, der sein Ashram im Himalaya hat. Und interessant war, dass ich dort eben oft auch samstags zu der Gruppe ging, zu dem Bhajan-Abend ging. Und das war sehr erfüllend für mich und es war ja für mich alles neu, weil ich wusste ja noch nicht mal, was ist überhaupt Spiritualität, was passiert da mit mir. Ich hatte sehr viele innere Erlebnisse, Bilder und vieles, was ich überhaupt noch nicht verstand. Und immer wenn dann der Bhajan-Abend zu Ende war, sah ich natürlich, dass sich alle Anwesenden ehrfurchtsvoll vor dem Bild Babajis verneigten. Und dann sage ich, naja, ich bin hier Gast, da muss ich das auch machen und tat das. Aber etwas in mir sagte, bitte nimm es mir nicht übel, die Gastfreundschaft gebietet es, dass ich mich vor dir verneige, aber du bist nicht mein Lehrer. Aber ich wusste gar nicht, warum ich das gesagt habe. Aber so war das, ne?
Du hast gerade gesagt, innere Bilder. Ist das denn zu privat zu fragen, was das für Bilder waren?
Es geschahen 1990 die merkwürdigsten Dinge in mir und um mich herum. Ich sah jedes Mal, wenn ich an dem Bhajan-Abend teilnahm, riesige Schlangen plötzlich vor mir. Und ich hatte ja so ein bisschen Schlangenphobie. Aber siehe da, einmal die Augen waren geschlossen, sah ich eine richtig dicke, fette Schlange, die sich, wenn ich mich nach links wog, mit mir wogte, ja, bewegte sich der Körper nach rechts, ging die Schlange nach rechts und die blickte mir in die Augen, wie wir beide uns jetzt in die Augen schauen und ich hatte keine Angst und es war ein wundervolles Erlebnis, aber ich wusste ja nicht, was da passiert und solche Erlebnisse hatte ich innerlich sehr, sehr viele und innerlich hatte ich auch eines Nachts im Traum ein Erlebnis, dass plötzlich eine Gestalt auf mich zukam, die ein so wunderschönes Gesicht hatte, mit einem Lächeln, das war so himmlisch, sowas habe ich noch nie erlebt. Und zu meinem Erstaunen war das Gesicht richtig tief blau, ein wunderschönes Blau. Und weil ich ja auch oft Angst hatte, ich hatte auch so Erlebnisse oft als Kind, dass der Raum größer wurde und es war immer niemand da, hatte ich mit Freunden vereinbart, dass ich die dann anrufen konnte. Und dann hatte ich immer so eine Hotline und dann rief ich die Nacht an, oh Gott, ich habe schon wieder ein Erlebnis. Ja, und dann war plötzlich mitten in meinem Schlafzimmer eine Kugel und die leuchtete, war wie so ein Feuerball, also ich wusste nicht, was da alles ablief. Und am nächsten Tag, nachdem ich das ja dann nachts dem Freund schilderte, kam er mit einer Postkarte am nächsten Morgen zum Frühstück und brachte mir, auf der Vorderseite waren zwei Figuren abgebildet und da las ich dann, da stand dann drauf, Lord Krishna, Lord Rama. Da sag ich, der war das. Und es war Lord Krishna stand da. Sag ich, den habe ich heute Nacht im Traum gesehen. Ich habe ja noch nie sowas gesehen, so ein Lächeln. Und da ging auch so viel Liebe von aus. Das war ja mein Thema, Liebe. So, und dann war es eben so, dass ich dann 1990 auch im Herbst mein Arbeitsvertrag zu Ende ging. Und das war in meinem Leben immer so dann eine Möglichkeit, auf Reisen zu gehen. Also ich hatte nie feste Anstellungen, sondern immer so Jahresverträge. Und so sollte es sein, dass ich dann mit meinem Freund und seinem Vater, das war ein Wunsch, auf eine Reise zunächst in den Himalaya aufbrach. Und der Vater sollte uns eben begleiten für 6 Wochen und wir wollten vom Himalaya aus dann noch nach Nordindien, nach Varanasi, Agra, Delhi. Und dann würden wir ihn verabschieden und dann sollte es zu Sai Baba gehen. Und auf dieser Reise ist eben auch sehr viel geschehen.
Erzähl.
Ja, also als wir dann von Nepal aus nach Varanasi flogen, sind wir dort eben mitten in den Bürgerkrieg hineingekommen. Und zwar war ja diese alte Geschichte, die sich da um den Rama-Tempel und einer Moschee so entbrannt hatte. Und zwar waren eben die Hinduisten der Meinung, dass die Moschee weg müsse, denn es müsse wieder der alte Rama-Tempel aufgebaut werden. Und das ging natürlich auch in Gewalt über. Und das nahm solche Zustände an, dass selbst wir Touristen nicht mehr ausgehen durften. Es gab dann absolutes Ausgehverbot und wir durften dann auch nicht mehr das Hotel verlassen, was dazu führte, dass der Hotelbesitzer uns Essen von außen holte. Und ich weiß noch, dann brachte er eines Tages Suppe mit und die anderen hatten nicht so großen Appetit und ich aß die. Und ich muss vorausschicken, bis dahin hatte ich noch niemals einen Traum von Sai Baba gehabt und auch noch niemals ihn also damit innerlich gesehen. Und nach ein paar Tagen ging es mir immer schlechter, ich bekam hohes Fieber, ich wurde immer schwächer. Und ich erinnere mich, dass der Vater schon ungeduldig wurde, weil wir waren dann fast schon 14 Tage in Varanasi und bekam Langeweile. Er wollte dann jetzt weg und am liebsten nach Hause, weil wir waren ja wie eingesperrt. Und mir ging es immer schlechter und schlechter. Und
führst du das auf die Suppe zurück?
Ja, sage ich jetzt so. Aber was eben weiter geschah, ich bekam eines Nachts einen Traum. Und da war es so, dass ich plötzlich sah, wie der Tod auf mich zukam. Also so, wie ich ihn als Kind immer verbildlicht gesehen habe, als Sensemann, habe ich richtig gesehen. Und er war schon ziemlich nah an mir, um mich zu berühren. Und dann plötzlich trat in das Bild Sai Baba. Das war das erste Mal, dass ich Swami innerlich erleben durfte. Und bevor der Tod mich anfassen konnte, berührte Swami mich hier, sehe ich heute noch, hier an der linken Hand und lächelte mich an. Und das war der Traum. Und bald darauf war das Unmögliche möglich, entgegen der Voraussage unseres Hotelbesitzers. Wir könnten während dieses ausgerufenen Bürgerkriegs und dem Not, wie sagt man, Not, nicht ausreisen. Aber papalapap, dann ist Vater und Sohn zur Polizeistation und siehe da, dann haben die Polizisten uns zum Flughafen eskortiert und wir konnten mit der erstmöglichen Maschine nach Delhi fliegen, haben natürlich auch Agra und das Taj Mahal aufgegeben, was ja für mich auch wieder ein Symbol der Liebe war. Und siehe da, plötzlich mitten im Flug, mir ging es ja immer noch schlecht, mitten im Flug sagte die Stimme, wir landen jetzt in Agra. Wir fassungslos, aber so spontan sofort, die Stewardess gebeten, wir wollen sofort aussteigen. Das ging auch. Und haben dann auch in Agra mitbekommen, dass da auch der Notstand noch ausgerufen war. Was uns aber nicht davon abhielt, am nächsten Morgen früh aufzustehen, um zum Taj Mahal zu fahren. Entgegen allen Voraussagen anderer, dass es unmöglich sei. Und ungelogen, am nächsten Morgen, ich war ja immer noch schwach, konnte ja kaum gehen, stand vor dem Hotel eine einsame Rikscha und wartete auf uns. Wir sind bei sternenklarer Nacht eingestiegen, das war sowas von atemberaubend, fuhren bis zur nächsten Kreuzung und es war eine Barriere mit Militär, die uns anhielten. Wir hatten irgendwie so Vertrauen in Swami, dass er uns führen würde. Was der da mit denen gesprochen hat, wissen wir nicht. Wie durch ein Wunder, wie durch eine unsichtbare Hand, die Barriere wurde geöffnet und wir durften zum Taj Mahal fahren. Und als wir ankamen, öffnete sich in dem Moment, als wir von der Rikscha stiegen, die riesigen Tore und es war wie im Märchen. Es war so impressionistisch. Wir sahen durch die Tore in Richtung Taj Mahal, was in der Morgendämmerung, in dem noch umwabernden Nebel schwaden, so zu sehen war. Ja, und das hat mich natürlich sehr ergriffen. Und da bin ich mir sicher, dass das Swamis Hand war. Und dann habe ich das erleben dürfen und dann haben die mir noch ein anderes Hotel gesucht, weil mir ging es immer schlechter und schlechter und schlechter. Und dann sagte der Freund, ob es nicht besser wäre, wir würden erstmal ans Meer fahren. Und dann kam aus mir staccatohaft, nein, wir fahren zu Baba. Bitte buche das nächstmögliche Flugzeug. Und so war es dann auch. Er hat dann das nächstmögliche Flugzeug buchen können, aber wieder wie Babas Spiel. Wir hatten die Hälfte der Strecke hinter uns. Dann hieß es, due to technical problems, we have to go back to Delhi. Ich dachte, ich kriege gleich Tränen. Es ging zurück. Und dann kam die nächste Geschichte. Mein Freund sagte, du musst jetzt die Bordkarte Indian Airlines zeigen, sonst kommst du nicht auf die nächste Maschine mit. Denn die Inder, die rasen sofort zum Counter. Die kennen das schon, weil das war ein großer Airbus und es gab keinen mehr. Es würden also nur zwei kleine Flugzeuge da sein und es wurde gesagt, es geht nur ein Flug heute und der andere am nächsten Tag. Und wir sofort zum Counter und ich fand meine Bordkarte nicht. Tränen überströmt, dass ich nicht zu Baba jetzt fliegen könne in meiner desolaten Situation. Ich war vollkommen hilflos. Mir liefen die Tränen runter, ich fand die Karte nicht. Und wie durch ein Wunder, plötzlich war sie da. Und so sind wir dann Gott sei Dank 2 Stunden später, glaube ich, dann doch noch mit dem Flugzeug nach Bangalore gekommen und sind dann am nächsten Morgen zu dem Hotel Bombay Bhavan. Und der alte Besitzer, der war ja so liebevoll, der gab dann das Ausschlaggebende, weil wir dachten, mir geht's ja immer noch so schlecht, ich muss mich erholen. Und da hat Baba wieder durch ihn gesprochen. Der sagte dann, als wir ihm das erzählten, you go! Und sagte, hier ist euer Taxi. Und schon, schwupps, waren wir auf dem Weg zu Baba. Und wir kamen vor Müdigkeit trunkend an. Und dann sagte mein Freund, nachdem wir dann in der Halle 18 war es, glaube ich, einen Platz gefunden hatten, wir müssen uns jetzt gleich anleihen zum Darshan, denn es ist jetzt der Nachmittags-Darshan und sonst gibt es ja keinen mehr heute. Und er bat mich, such dir irgendeine Reihe aus. Und ich habe ja irgendeine Reihe ausgesucht, mir nichts dabei gedacht. Und
lass mich raten, Line Number One.
Ja, schwuppdiwupp, es war Reihe 1. Also saß ich voller Erwartung in der ersten Reihe. Ich wusste ja nicht, was mich erwarten würde. Und da geschah etwas sehr Seltsames. Plötzlich begann mein Herz immer heftiger zu schlagen. Und da sah ich, wie Sai Baba plötzlich heraustrat und die Stufen heruntertrat. Und je näher er mir kam, umso doller beging mein Herz zu schlagen. Und es raste dann so heftig, dass ich dachte, das birst mir jetzt aus dem Körper. Und in dem Moment wusste ich, dass mir jetzt die reinste Form der Liebe in Form von Bhagavan Sai Baba gegenübersteht. Und dann wusste ich, diese Erfahrung kann mir keiner mehr nehmen, niemand mehr. Ja, das war, wie ich das allererste Mal mit Swamis Hilfe nach Prashanthi Nilayam kam.
Leuchtend erhebt sich der ewige Herr in mir mit all seiner Macht. Endlich Gewissheit und Freude und Kraft. Gott, der Herr, sagt, ich bin er. Liebe und Licht, Glückseligkeit, ewig. Ich bin der, ich bin. Ich bin der, ich bin. Liebe und Licht, Glückseligkeit, Ewigkeit. Ich bin der.
Leuchtend erhebt sich der ewige Herr in mir mit all seiner Macht. Endlich Gewissheit und Freude und Kraft. Gott, der Herr, sagt, ich bin. Mit all seiner Macht.
und Freude und Kraft. Gott, der Herr, sagt, ich bin mehr. Liebe und Licht, Glückseligkeit, Ewigkeit. Ich bin der, ich bin.
Horst, ich würde gerne noch mal einen Schritt zurück machen. Du hattest ja vorhin gesagt, dass du als Kind schon die Liebe gesucht hast. Sag mal, wie kommt ein Kind auf derartige Gedanken? Natürlich sehnt sich jedes Kind nach der Zärtlichkeit der Eltern. Aber das Wort Liebe, kann ein Kind mit dem Wort Liebe schon wirklich was anfangen? Was hast du gesucht?
Na, ich bin in einer Mittelstandsfamilie aufgewachsen. Mein Vater war selbstständig. Und meine Eltern waren sehr fleißig und während sie im Geschäft tätig waren, sorgte sich unsere Großmutter um uns. Und wir bekamen natürlich alles, was man als Kind braucht. Ja. Wir bekamen ein Zimmer, wir bekamen Kleidung, wir bekamen wunderbarstes Essen. Aber was wir eben vermittelt bekamen, war natürlich auch ein Glauben an Gott, aber es war immer ein Glauben an Gott, ein strafender Gott, ein zürnender Gott. Und es wurde auch oft als Erziehungsmittel angewandt. Wenn es dann zum Beispiel vom Donner her grollte, dann sagte dann die Großmama, oh, siehste Bub, du warst nicht artig, ne? Gott grollt dir. Also hatte ich eigentlich so nicht nur Ehrfurcht vor Gott, sondern es war eigentlich immer ein strenger Gott, der mir als Bild vermittelt wurde. Aber ich kann sagen, ich bin in einer sehr gläubigen Familie aufgewachsen. Und wie gesagt, ich hatte alles bekommen, aber ich hatte nie das Gefühl der Liebe oder auch, dass man mal vom Vater zärtlich umarmt wurde. Es wurden so die Tugenden vermittelt, sei fleißig. Wenn ich rumsaß, ei, bub, was sitzt du rum? Hast du denn nichts Besseres zu tun? Du kannst doch mal hier anfassen und was helfen. Und ich musste schon früh als Kind die Besorgung erledigen oder in der Firma auch mithelfen und hatte halt irgendwie das Bild von, ist denn der liebe Gott wirklich so streng? Ja? Und deswegen war ich eigentlich immer auf der Suche und war als Kind auch dann in der Nachbarschaft, gab es mehrere so christliche Bewegungen, neue apostolische Kirche, methodistische Kirche. Und als Kind bin ich gerne in die Bibelstunden gegangen und habe wirklich diesen Geschichten gelauscht. Das hat mich immer gefesselt. Und auch in der Grundschule. Und ich hatte aber leider zu kritische Fragen. Und das gefiel wohl manchen Lehrern nicht. Und einmal ging es so weit, dass ich sagte, naja, wenn meine Fragen so nicht beantwortet werden, dann macht es ja keinen Sinn, im Religionsunterricht zu bleiben. Dann kann ich auch rausgehen. Aber dann hat man mich unter Druck gesetzt und gesagt, wer aus Religion austritt, der tritt aus Mathematik und Deutsch auch aus. Und so ist dieses Bild entstanden. Und so ist auch meine Suche geblieben nach der Liebe.
Naja, und dann kam hier der liebende Gott dir entgegen.
Ja, und das war eben 1990, wo ich wusste, ja, da brauchte ich niemanden, der mir was über Liebe erzählte. Ich habe das durch den Körper und durch Reaktion des Körpers erfahren und empfunden. Ja. Ja, und da habe ich gesagt, da können Sie mir jetzt alles erzählen, auch außerhalb von Freunden, die nicht dann auf diesem Weg gingen, die mich auch, gerade auch in England, die Freunde, die mich davon abhalten wollten, weiter zu Sai Baba zu fahren. Ich habe mir das angehört, aber niemand konnte mich davon abhalten, weiterhin zu Swami zu fahren.
Sai Baba, Sai.
Ja, und wie ging es dann weiter?
Ja, und jetzt komme ich zu einem ganz wichtigen Thema. Was ich 1990 erlebte, war ja auch dann die Weihnachtszeit und dass wir dann alle im Chor uns vorbereiten konnten, um vor Swami zu singen. Und das hat mich sehr erfüllt, weil ich ja auch gerne singe. Und was ich auch sehr schön fand, dass vor dem Chorüben gab es immer die Möglichkeit des Satsangs, dass dann in der Vorweihnachtszeit Devotis über ihre Erfahrungen mit Swami sprachen. Und das hat mich alles so berührt, dass ich zu Baba gebetet hatte, er möge mir doch ermöglichen, das nächste Jahr wiederzukommen. Und das geschah dann auch, dass ich dann auch eben 1990, 91 Weihnachten dann wieder hier miterleben durfte. Und wieder saß ich vorm Chor im Satsang. Und dann geschah, dass der Mann vorne uns alle ansprach und sagte, ein jeder könne nach vorne treten und seine Erfahrungen mit Swami teilen. Und wieder wusste ich, mein Herz schlug wieder. Ich wusste, das ist jetzt deine Stunde. Jetzt gehst du nach vorne und erzählst, was mit dir und Swami alles passiert ist. Aber ich war von meinem Wesen her immer noch sehr schüchtern und mir wäre es niemals in den Sinn gekommen, mich vorzudrängeln in die vordere Reihe oder so. Ich war immer dann jemand, der hinten war und alles vom Hintergrund angeguckt habe. Und dann habe ich mich nicht getraut. Und dann bin ich zum Darshan am nächsten Morgen und hatte erste oder zweite Reihe. Und Swami kam direkt auf mich zu. Links von mir lud er eine Gruppe zum Interview ein. Dann kam er wieder da, wo ich saß und sagte plötzlich, is there anyone else? Also ist da noch jemand? Und ich war natürlich auch im Interviewfieber schon seit dem Jahr davor und dachte mir, Mensch, das ist deine Stunde, da machst du mit. Aber ich piepste, yes, Swami, so ganz zart und leise. Und daneben mir ein sonoriger Mann mit einem Bariton. Yes, Swami. Und den hat er genommen. Der durfte da noch mit und dann ging es in mir los. Ich saß da. Was bist denn du für ein Esel? Du hast hier die einmalige Chance, von Swami zum Interview eingeladen zu werden und piepst dann nur das raus. Und dann war mir klar, was er wollte. Er wollte ein klares Ja. Ja? Ganz deutlich, ohne Abwägung, gar nichts. Nun gut, es arbeitete in mir. Und dann bin ich ja wieder vor dem Chorüben zum Satsang.
Lass mich raten, du bist aufgestanden und nach vorne gegangen.
Genau so war es. Und dann habe ich kapiert, was der Avatar macht. Ich hatte ja bis dahin nur intellektuell verstanden, dass er der eine in uns allen ist. In allen Wesen allgegenwärtig. Und jetzt schenkt er mir eine persönliche Erfahrung, dass er in mir wissend um meine nicht entwickelten Persönlichkeitsmerkmale weiß. Und er wusste um meine Schüchternheit und er wusste aber auch um meine Fähigkeit, dass ich es könne. Und das hat er, und das ist mir dann klar geworden, es ging nicht darum, zum Interview zu dürfen, sondern er hat die Situation genutzt, um mir Mut zu machen, mit dem Wissen, er ist bei mir, er behütet mich, was kann mir schon geschehen, aber ich muss handeln. Und da begriff ich, als der Mann dann sagte, is there anyone else who wants to talk? Der hat fast wortwörtlich den Satz von Swami wiederholt. Schwupp war mein Hintern schon oben, schwupp war ich vorne. Und dann weiß ich noch, was mir half. Da waren ja plötzlich hunderte von Menschen vor mir. Und da fixierte sich plötzlich mein Blick auf einen Italiener, den ich schon von dem Jahr zuvor kannte, und der mich anlächelte. Und das half mir plötzlich, ja, meine Angst zu überwinden, vor so vielen Menschen frei zu sprechen. Und so sprach ich dann wirklich über meine Erfahrung, das allererste Mal vor so vielen Menschen.
Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar, ganz nah. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich, Herr. Ganz tief in mich hinein, ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar, ganz nah. Sagen, Herr, ich liebe dich, Herr, ich liebe dich, Herr. Auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar, ganz nah. Ich lausche auf die Stimme meines Herzens. Ich lausche ganz tief in mich hinein. Ich höre deine Stimme, du rufst nach mir, deine Stimme ganz klar. Ich bin ja nur gekommen, dir zu sagen, Herr, ich liebe dich.
Aber ein Interview hast du, wie ich an deinem Ring sehe, ja doch gehabt.
Ja, ich hatte ein Interview, das erste, das weiß ich noch ganz genau, dass ich am 31.12., Das ist deswegen ist es wichtig, weil es war ja der letzte Tag im Jahr 1990 und es war nachmittags Darshan und wir saßen mit der Berliner Gruppe vorne und ich hatte plötzlich irgendwie die Idee, ich hatte keinen säuberlich geschriebenen Brief, wie das alle machten oder so, hatte nur plötzlich die spontane Eingabe, Baba, bitte hilf mir. Und dann dachte ich, oh, jetzt brauche ich doch noch einen Zettel oder so und habe dann einfach so ein Stück Fetzen, ja, den ich rausgerissen hatte, genommen und habe das dann da drauf geschrieben. Und das Unmögliche geschah, er kam auf mich zu, der Körper fing wieder an zu zittern, der Freund neben mir hielt mir den Fuß fest, Baba nahm den Fetzen, also er störte sich nicht daran und rief um zum Interview. Und er hatte mir wieder eine Lektion erteilt und das begriff ich, alles, was aus dem Herzen kommt, das kommt aus der Liebe und Gott ist ja die Liebe. Und das habe ich ja das erste Mal hier seit meiner Kindheitssuche empfinden und erleben dürfen. Und da schert sich der liebe Gott nicht um einen sauber geschriebenen Brief mit ganz tollen Umrandungen, Malereien vielleicht, oh lieber Swami. Nein, es kam ja plötzlich spontan aus der Tiefe des Herzens dieser Ruf um Hilfe. Und er hat sofort geantwortet, also hat er mir wieder diese Erfahrung geschenkt. Und das war unser erstes Interview. Aber da sollte ich den Ring noch nicht bekommen. Aber er versicherte mir, dass er immer mit mir sein würde. Und ich weiß noch ganz genau, wie er sagte, viele Probleme, viele Höhen und Tiefen, aber sorge dich nicht. Ich bin bei dir, ich werde dich sehen. Und das zweite Interview folgte dann 2 Jahre später in Whitefield. Und da war es so, auch wieder eine Situation, die ich mir nie hätte träumen lassen, dass als wir dann im Interviewraum waren und Baba auf seinem Stuhl saß, ich plötzlich, ohne mich um die anderen zu scheren, was die jetzt über mich denken, bin ich da über den Boden zu Swami gerobbt, um mich vor ihm niederzuwerfen, um ihm einfach meinen Dank auszusprechen. Ich war so überwältigt von seiner Liebe und vor seiner Hilfe, weil ich hatte ja das Gefühl, nach dem Tod meiner Eltern trat er in meinem Leben und hat mich seitdem geführt und beschützt. Und dafür wollte ich ihm als meine Mutter und meinem Vater danken. Und während ich dies tat, materialisierte er einen Ring. Und ohne mir den Ring zu zeigen, fragte er mich, bist du Christ? Und ich saß da vor ihm und innerlich habe ich aber schon geantwortet im Stillen, aber Baba, ich bin doch dein, ich gehöre doch dir. Und wieder war es ganz komisch, mein Mund öffnete sich und wieder so ein Küken, was herauspiepste. Yes, I am Christian. Aber ich wollte das ja gar nicht sagen, das war ja gar nicht ich. Das war ganz komisch. Und dann winkte er mich zu sich und steckte mir eben diesen wunderschönen Ring an. Und der Ring hat auch eine Besonderheit. Ich habe noch nie einen so dünnen Ring gesehen. Er ist hauchdünn.
Also ein Siegelring ist das?
Es ist ein Siegelring, der an den Seiten den Lotus zeigt und oben jeweils 4 Lotusblüte, die das goldene Kreuz einrahmen. Und als er mir den Ring über den Ringfinger steckte, fragte er mich, was denn die Bedeutung des Rings sei. Ich habe natürlich wiederholt, was ich zuvor in seinen Büchern las, ja, das Ego zu kreuzigen. Und dann sagte er, no, ja. Also get rid of the ego, also ne, schmeiß es über Bord sozusagen. Also er weiß es halt immer besser. Ja, und der Ring hat eine Besonderheit, weil er so hauchdünn ist oben, ja, hatte er mich dann hier immer verletzt, weil er sich ja hin und her bewegte. Und dann habe ich einfach so, ach Swami, du nimmst es mir nicht übel. Ich habe das dann weggefeilt, weil es so dünn war. Ne? Und dann war noch was Komisches. Die Leute haben sich alle totgelacht, als ich ihnen den Ring gezeigt habe, weil sie haben gesagt, glaube ich, das ist ein Ring für dich. Ich bin so ein Perfektionist. Und der Ring zeigt auf der linken Seite einen perfekten Lotus. Er zeigt aber auf der rechten Seite einen Lotus, der oberhalb der Wurzeln verschoben ist. Also als hätte jemand vorgehabt, den Lotus als Blume in die Vase zu stellen. Ja, als wäre da wie mit einem Messer eine Kerbe eingeritzt. Da war ich erstmal fassungslos.
Das ist aber kaum zu sehen, ne?
Ja, ja.
Also bist du schon ganz schön pingelig, ne?
Ich bin pingelig, genau. Und die haben sich alle totgelacht. Ausgerechnet du bekommst von Swami so einen Ring, ne?
Ach so, weil du als Perfektionist bekannt bist.
Weil ich dafür bekannt war, dass ich so pingelig bin und alles vollkommen haben möchte. Und mich wahnsinnig aufrege und echauffiere, wenn auch der Handwerker was macht, ja. Und ich denke, mein Gott, der muss es doch richtig machen. Und der macht es aber nicht richtig. ich krieg dann echt eine Krise. Ja, und darauf hat Swami, bin ich mir sicher, geantwortet. Und ich bin mir sicher, aus heutiger Sicht, er hat mir geholfen, ruhiger zu werden, die Dinge gelassener anzugehen. Ja? Und da fiel mir auch ein, was mir mal auf einer Reise in Peru eine Indianerin gesagt hat, die wunderschön so gewebte Teppiche und Schals und was die alles gemacht haben, die sagte, wir machen immer einen Fehler rein, damit es eben menschlich ist. Also das sollte eben nicht vollkommen sein. Das fiel mir irgendwie wieder ein, was mir damals die Indianerin in Peru sagte. Also so sehe ich das heute, dass ich jetzt gelassener geworden bin.
Und indem du dann etwas weniger pingelig warst, wurde ja sicherlich auch dein Leben etwas entspannter oder leichter.
Ja, ich muss jetzt noch vorausschicken, dass nachdem ich nach Indien kam, mich auch sehr mit dem Hinduismus beschäftigt habe und auch sehr viele Schriften gelesen hatte und mich das sehr berührt hatte und ich sofort wusste, dass das Wahrheit ist und dass ich sehr viele psychotherapeutische Methoden in den alten Schriften wiederfand. Also wie man Menschen mit Hilfe der Schriften versuchte anzuleiten, schon in ihrem Alltag Glückseligkeit zu erfahren. Und dass, wenn sie eben die Gebote und Verbote beachten würden, dass dann ihr Leben leichter werden würde. Und das begriff ich. Und dann bin ich natürlich überall, wo ich in Indien war, wie verrückt, musste ich in jeden Tempel, ja, ob das jetzt ein Vishnu-Tempel war oder ein Shiva-Tempel oder Madurai eben, der Meenakshi-Tempel. Und das Wundersame geschah dann oftmals, ich war dann oft auch alleine unterwegs, dass wenn ich dann alleine saß, um das Ganze nochmal auf mich wirken zu lassen, plötzlich ein Priester auf mich zukam, mich an die Hand nahm und mich in das Allerheiligste führte und ich dort beten durfte. Und wenn ich dann an den Indern vorbeikam, dann schauten die mich an und fragten sich dann, is he a Hindu? Oder sie waren dann glücklich, dass ich zu ihrer Gottheit gebetet hatte. Und wenn sich dann natürlich mein Ego einschaltete, ach, das ging ja so rasend schnell, ich muss da jetzt nochmal rein und ja, so bin ich halt. Ich muss mich dann nochmal stundenlang hinsetzen, um das nochmal alles auf mich wirken zu lassen. Und ich bin ja so neugierig, ich muss dann nochmal alle Statuen angucken und so. Und wenn ich dann alleine zurück bin, hat mir den Zutritt verweigert. Und da wusste ich wieder, dass das Swamis Geschenk war. Und dann geschah eben Folgendes, dass seitdem ich diesen Ring jetzt trage, dass das Interesse abnahm, ja, ich würde sogar sagen, erlosch. Und dass plötzlich ein Interesse aufkam, sich mit dem Christentum zu beschäftigen. Und dass ich dann auch begonnen habe, mich mit dem Judentum zu beschäftigen und mir auch die Tora besorgt habe. Und dann habe ich mir doch mal die Bibel bekommen. Und dann habe ich dann eben auch noch mal gefunden, was ganz wichtig ist, was auch in Swamis Lehre ist, nämlich dass wir als Menschen nicht anders können, als zu handeln. Und dass ich oftmals, wenn ich hier in Indien, in Prashanti war, in Begegnungen aufnahm, ja, du musst doch gar nichts machen, Baba macht doch alles. Und das habe ich nie verstanden. Da habe ich gesagt, was ist denn das für ein Blödsinn? So, und Swami wusste um die Dinge und das erzähle ich jetzt, er hat mich dann reichlich mit persönlichen Erfahrungen überschüttet, wo es um Handeln geht. Und das hatte ich auch gefunden in der Bibel, dass natürlich zur Zeit Jesus, als die Römer das Heilige Land besetzt hatten, sich natürlich alle nach dem Messias sehnten. Und die Juden dachten, da kommt dann ein zweiter Moses, aber diesmal nicht mit einem Stab, sondern mit einem Schild und einem Schwert in der Hand und würde dann eben als politische Figur agieren und husch, alle Römer vertreiben. Und viele Juden dachten dann, dass wenn das der Messias bewirkt hätte, dann würde das himmlische Jerusalem auf Erden sich entwickeln können und das Paradies würde allen offen stehen und dann könnte man endlich im geheißenen Land in Frieden leben. Und da hat mir eben auch Swami geholfen, etwas zu verstehen, ja, dass wir alle dazu neigen, so schwierig sich unsere Lebenssituation darzustellen meint und wir keinen Ausweg mehr sehen, da sehen wir uns alle nach einem Führer, wir sehen uns alle nach Gott, der eben zu uns kommt und der eben alles macht. Aber Baba hat mich eines Besseren belehrt und das war ja auch das Ansinnen von Jesus, ja. Und das unterstreicht ja auch die Bibel, der Mensch soll aktiv sein, er soll nicht passiv sein. Und so ausweglos die Situation ist, er soll handeln, natürlich zu Gott beten. aber Gott wirkt ja durch uns. Und das ist ja, was Swami immer wieder betont. Ja? Auch in der Bhagavad Gita, in dem er ja Arjuna unterrichtet und ganz klar sagt, Arjuna, handle, aber wisse, dass ich der Handelnde bin und sorge dich nicht um die Resultate deiner Handlungen, bringe mir alle Früchte. Und das hat mir Swami immer wieder gezeigt. Und ich sagte ja auch schon vorhin, dass ich auch sehr schüchtern als Mann war und dass ich mich niemals nach vorne getraut hätte. Und so war es dann auch wieder, als ich an einem internationalen Kongress in Berlin teilnahm. Plötzlich sagte wieder vorne der Moderator, ja, bitte kommen Sie nach vorne und sprechen Sie über Ihre Erfahrung. Und es ging auch um Spiritualität. Hunderte von Teilnehmern aus allen Ländern. Und ohne, dass ich darüber nachdachte, erhob sich plötzlich mein Hintern vom Stuhl und ich, Arm ging hoch, ich wusste, es ist wieder alles Swamis Werk. Und ich bin nach vorne, ohne mir einen Kopf zu machen. Und ich hatte das Gefühl, vor meinem geistigen Auge ging ein Buch auf. Ich brauchte nur ablesen und habe Babas Lehre wiedergegeben, wieso wir hier auf der Erde sind, dass es die wichtigste Frage sei, sich zu fragen, wer bin ich, woher bin ich gekommen und wohin gehe ich? Und plötzlich zuckten die alle ihre Notizblöcke und schrieben alles mit. Ich wusste ja nicht, wie mir geschah. Und das alles auf Englisch. Und ich sprach so lange, bis ich das Gefühl hatte, das Buch schloss sich wieder und damit endete mein Redebeitrag. Und ich erwachte erst, als da tosender Applaus zu vernehmen war und ich war ja sprachlos und da wusste ich, das war ich nicht. Das war Swami, der mir wieder eine Erfahrung schenkte, ja, dass wenn du mit Mut nach vorne gehst, musst du dir keine Sorgen machen. Gott ist der Handelnde.
Dann habe ich ja genau den Richtigen vor mir. Dann kannst du mir jetzt erklären, warum sind wir hier?
Wir sind hier, um nicht intellektuell das zu verstehen, sondern wirklich aus der Tiefe des Herzens das zu verstehen und das zu erkennen. Und darf ich noch ein Erlebnis schildern?
Aber klar, allerdings ist unsere Sendezeit gerade zu Ende. Und wir müssen hier erstmal einen Schnitt machen, spielen eine Musik und dann in einer zweiten Sendung bin ich gespannt, was du uns weiter zu erzählen hast. Ist das okay für dich?
Ja.
Damit geht also unser Gespräch mit Horst Dibelius für heute zu Ende. Teil 2 hören Sie dann in einer der nächsten Sendungen. Haben Sie noch einen guten Tag? Am Mikrofon verabschiedet sich für heute Evelyn Seliger.
सबसे प्यारी मेरी साईं मां जिसने सजाई खुशियां हमारी जिसने बसाया जहां सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं मंदिर की मूरत तुम हो मैं एक प्रेम पूजा प्यारी माँ का आंचल माँ की ममता पाई तुमसे सारी बदले चाहे दुनिया सारी बस बदलो तुम ना सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं चरणों में है साईं तुम्हारे सब नदियों का संगम गीत भजन सुर साज तुम्हीं से तुमसे मां सरगम चरणों में है साईं तुम्हारे सब नदियों संगम गीत भजन सुर साज तुम्हीं से तुमसे मां सरगम धर्म कर्म गुण ज्ञान तुम्हीं से सब तुमसे जन्मा सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं मुझ में दिल धड़कन सा एक अटूट सरिश्ता मात पिता गुरु भगवान और तुम हो नेक फरिश्ता मैं अबोध अज्ञानी बालक करना भूल सबसे अच्छी सबसे प्यारी मेरी साईं